Wir wollen uns also heute Morgen mit der Konfrontation zwischen Israel und der Religion der Ägypter beschäftigen. Dabei besehen wir zuerst den Ursprung der Ägypter und ihrer Religion. Die Bibel gibt uns darüber Auskunft in der Völkertafel, 1. Mose 10. Da werden 70 Namen aufgeführt, um so die Abkunft von Noah darzustellen, wie die Völker der Welt alle auf Noah und seine Söhne Sem, Ham und Japhet zurückgehen. Nun finden wir in 1. Mose 10, Vers 6 den Hinweis auf Ham. Und die Söhne Hams, Kusch und Mitzrayim und Put und Kanaan. Kusch bedeutet schwarz. Von ihm stammen die Schwarzafrikaner ab. In der Bibel, in den späteren Bibelbüchern ist Kusch der normale Name für Sudan, Äthiopien, Eritrea. Dann haben wir einen zweiten Sohn von Ham, Mitzrayim. Und das ist das Wort später in der Bibel für Ägypten auf Hebräisch. Also Mitzrayim, der Sohn Hams, ist der Stammvater des ägyptischen Volkes. Heute heißt Ägypten auf Arabisch Misr. Und wir merken sofort den Zusammenhang mit Mitzrayim. Also die Ägypter sind keine Semiten wie die Israeliten, sondern Hamiten wie eben auch die Schwarzen. In 1. Mose 11 wird uns gezeigt, wie die Nachkommenschaft Noahs sich zuerst in Babel im Südirak vereinigt hatte, in der Rebellion des Städtebaus von Babel und des Turmbaus und wie Gott durch die Sprachenverwirrung sie von dort aus zerstreut hat. 1. Mose 10 greift also zeitlich dem Kapitel 11 voraus. Kapitel 11 zeigt, wie diese Zerstreuung der Nachkommenschaft Noahs, wie sie schon in Kapitel 10 beschrieben wird, zustande gekommen ist. So sind also die Nachkommen Hams über Mitzrayim die späteren Ägypter geworden. Sie sind also vom Südirak, kann man sagen, ausgewandert in das Gebiet von dem heutigen Ägypten. Warum haben sie dieses Gebiet als Endstation gewählt? Natürlich wegen des Nils, dieses lebenbringenden Stromes inmitten einer Wüste. Ägypten ist ja auch heute zu etwa 95% Wüste. Wo man leben kann, wo Fruchtbarkeit möglich ist, das ist einfach entlang dem Nil. Und ganz besonders dann im großen Delta des Nils bei der Mündung ins Mittelmeer. Das fruchtbare Delta. Über den Ursprung der Religionen erfahren wir viel in Römer 1, ab Vers 18. Dort wird beschrieben, wie auch die Heidenvölker ursprünglich den wahren Gott genau gekannt haben, sich aber von ihm abgewandt haben. Ich lese Römer 1, Vers 18. Und das zeigt auch die Entwicklung Ägyptens weg von dem einen Gott, was aber schon in Babel natürlich begonnen hat. Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen geoffenbart. Denn das Unsichtbare von ihm, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen, wörtlich im Griechischen mit dem Verstand erfasst werden, wird geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien, weil sie Gott kennend, ihn weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für Weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unverweslichen Gottes verwandelt in die Gleichheit eines Bildes von einem verweslichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat Gott sie auch dahingegeben, in den Gelüsten ihrer Herzen, in Unreinigkeit ihrer Leiber untereinander zu schänden, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf mehr Verehrung und Dienst dargebracht haben als dem Schöpfer, welcher gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Also wir sehen, die Menschheit kannte ursprünglich den einen wahren Gott und konnte ihn dauernd wieder neu erkennen, und zwar durch den Verstand, wenn man die Schöpfung anschaut. Die Ordnung in der Schöpfung weist darauf hin, dass es hinter dieser Ordnung unbedingt einen Ordner geben muss. Aber der Apostel Paulus erklärt hier, dass die Menschheit allgemein, obwohl sie Gott kannte, ihn nicht verherrlichen wollte, sondern sich in philosophischen Gedanken, religionsphilosophischen Gedanken verstiegen hat. Und so wurde die Herrlichkeit des einen wahren Gottes verwandelt eben in ein Geschöpf. Das Typische an diesen Religionen allgemein ist die Verehrung der Schöpfung anstatt des Schöpfers. Und genau das finden wir in Ägypten so ausgeprägt. Unter Punkt 1.3, da sehen wir, die meisten Götter wurden in Ägypten als Menschen mit Tierköpfen abgebildet. Falke, Stier, Kuh, Kobra, Geier, Löwin, Widder, Käfer, Katze, Krokodil, Nilpferd, Frosch, Ibis, Pavian und so weiter. Das entspricht genau, was wir hier haben in Römer 1, 23. Und haben die Herrlichkeit des unverweslichen Gottes verwandelt in die Gleichheit eines Bildes von einem verweslichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Götter wie Min, Ptah, Isis und Osiris, die wurden immer als Menschen abgebildet. Also nicht nur Menschenkörper, sondern auch Menschenkopf. Das entspricht auch hier Römer 1, 23. In die Gleichheit eines Bildes von einem verweslichen Menschen verwandelt. Und das Grundsätzliche ist hier, die Natur, die Schöpfung wird verehrt anstatt der Schöpfer. Wie wir lesen in Vers 25, und haben dem Geschöpf mehr Verehrung und Gottesdienst dargebracht als dem Schöpfer, welcher gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Nun, hier haben wir eine sehr deutliche Parallele zu dem modernen Evolutionsglauben in unserer Gesellschaft. Denn in der Evolutionslehre wird der Schöpfung, der Natur zugeschrieben, dass sie all diese Ordnung selber entwickelt hat. Im Lauf von langen Zeiträumen, ohne dass dahinter ein Planer, ein Konstrukteur war. Und das ist in dem Sinn nichts anderes als die Vergottung der Schöpfung. Die Schöpferkräfte Gottes werden der Natur selber zugeschrieben und so wird die Natur verherrlicht anstatt der Schöpfer. Und in den üblichen Ausdrucksweisen in der Schule, wenn man über Natur spricht und sagt, seht ihr, wie die Natur die Schmetterlinge so wunderbar ausgestattet hat oder wie die Natur die Kamele so wunderbar befähigt hat und so weiter. Es ist nichts anderes, als was die alten Ägypter schon getan haben. Die Schöpfung wird zum Gott gemacht. Und wichtig ist, sind also hier in Römer 1 diese Ausdrücke verwandelt in 1,23, 1,25 und dann auch Vers 26 am Schluss. Das hat auch eine Verwandlung auf ethischem Gebiet zur Folge. Nun, die Bibel gibt uns eine ganz harte Religionskritik. In 1. Korinther 10, Vers 20 zum Beispiel sagt der Apostel Paulus im Klartext, Was sage ich nun? Dass das einem Götzen geopferte etwas sei? Oder dass ein Götzenbild etwas sei? Nein, sondern dass das, was die Heiden opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Also hier wird deutlich gemacht, in den Religionen, wo die Natur verehrt wird, wo verschiedene Götter verehrt werden, da verehrt man in Wirklichkeit Dämonen, die sich hinter diesen Masken der Götterbilder verbergen und sich so verehren lassen. Und das zeigt nun, dass auch die Religion Ägyptens nicht einfach nur so ein reines menschliches Fantasiegebilde ist, sondern dass hier effektive dämonische Mächte sich dahinter verborgen haben. Und das erklärt auch die starke Anziehungskraft dieser Religion auch heute noch. Die ägyptische Religion hat eine unglaublich esoterische Ausstrahlung. Vor noch nicht so langer Zeit war doch eine Ägyptenausstellung in Basel. Und im Vorfeld hätte man sich fragen können, werden da viele Leute hingehen? Aber das war so ein Run auf diese Aufstellung hin, dass es sehr schwierig war, da überhaupt hineinzukommen. Man musste auf der Straße anstehen. Warum zieht Ägypten so? Das hängt zusammen mit dieser esoterischen Ausstrahlung der Religion der alten Ägypter. Nun, wir sehen wie unter Punkt 2 ein paar Aspekte der ägyptischen Götterwelt. Die meisten Götter sind eigentlich ursprünglich Lokalgötter. In Ägypten selber, an verschiedenen Orten, werden verschiedene Götter verehrt im Lauf der Geschichte. Jede Stadt besaß ihren Gott oder ihre Göttin. So wurden zum Beispiel Krokodilgötter speziell am Nil verehrt, Löwengötter in Tälern, die in die Wüste münden. Dann wurde in Buto speziell der Schlangengott verehrt. Interessant, die Schlange wird ja in 1. Mose 3 uns vorgestellt als eine Erscheinungsform des Satans. Der Satan benutzte eine Schlange als Medium. Nun, das sind natürlich alles Dinge, die die alten Ägypter am Anfang noch wussten, denn sie stammten ja von Noah ab und hatten auch das Wissen von Noah über die Dinge von 1. Mose 1 bis 11, bis zur Sprachenverwirrung, die hatten sie auch mitgenommen. Und hier sehen wir eine sehr direkte Verbindung eben zu dieser Dämonenverehrung. Buto, der Schlangengott, dann in Mendes wurde ein Ziegenbocksgott verehrt, in Heliopolis, das wäre da, wo heute Kairo ist, da wurde der Sonnengott Re verehrt, in Atfi wurde eine Liebesgöttin, eine Frau mit Kuhohren angebetet, in Herakleopolis, da wurde ein Witter mit dem Namen Harsaphes verehrt, in Hermopolis der ibisköpfige Mondgott Tod, in Edfu der Horus, der falkenköpfige Gott Horus, in Esne Chnum, der Schöpfergott, der als Witter dargestellt wurde, der auf einer Töpferscheibe die Menschen formt, in Theben wiederum wurde der Urgott Amun, ein Sonnengott auch, verehrt, in Memphis der Schöpfergott Ptah und so weiter. Also wir sehen, das war ursprünglich auch gar keine Einheit, die ägyptische Religion, sondern es waren viele verschiedene Lokalreligionen. Aber es gab eine religionspolitische Entwicklung im Lauf der Geschichte. Und so konnte ein Lokalgott mit der Zeit landesweite Anerkennung bekommen. Wir haben hier Beispiele aus dem Mittleren Reich. Amun von Theben, ein Sonnengott, wurde mit der Zeit eben im Mittleren Reich ein allgemein ägyptisch verehrter Gott. Ptah von Memphis, wurde schließlich als der Gott der Handwerker in ganz Ägypten verehrt. Und da sehen wir, wie die Religion der Ägypter sich entwickeln konnte. Das war nicht etwas Festes im Lauf der Zeit. Das konnte sich völlig verändern. Wir werden das noch stärker sehen später. Und das ist nun ein ganz deutlicher Gegensatz zum biblischen Glauben. Wenn wir aufschlagen im 2. Johannesbrief, nicht wahr, diese Gegensätze sind sehr wichtig, wenn man heute eben mit Menschen diskutiert über Religion und die Religion der Ägypter, dann muss man auch zeigen, wie völlig anders der biblische Glaube ist. Da gibt es keine Veränderung. Wir lesen in 2. Johannesbrief, Vers 9, jeder, der weitergeht und nicht bleibt in der Lehre des Christus, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, dieser hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Nicht wahr? Es gab schon zur Zeit von Johannes Irrlehrer, die sprachen ständig wieder über neue Offenbarungen. Und die wussten quasi immer wieder neue Dinge. Und da in ihren Augen konnte sich eben die Religion verändern. Man konnte etwas plötzlich neu sagen, was die Apostel aber anders gesagt haben. Und so erklärte der Apostel Johannes, jeder, der quasi weitergeht und die Religion weiterentwickelt und verändert, der hat Gott nicht. Und nur wer eben bleibt in dem, was die Bibel uns ein für alle Mal gegeben hat, der hat Gott. Und so lesen wir auch im Judasbrief 1, Vers 3, Geliebte, indem ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den einmal den Heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Einmal überliefert, und nun ist die Bibel als göttliche Offenbarung an uns Menschen abgeschlossen mit dem Buch der Offenbarung. Wehe, wer jetzt da noch etwas hinzufügt oder das irgendwie weiterentwickeln will. Aber das war ganz normal in Ägypten, die Religion entwickelt sich, das hat man nicht als Widerspruch empfunden. Und das ist ein Kennzeichen, das man in allen möglichen Religionen sieht, diese Entwicklungsfähigkeit. Nun zurück zu den ägyptischen Göttern. Gewisse Götter besaßen allerdings von alters her allgemeine Anerkennung. So zum Beispiel die Himmelsgöttin Hathor, dann auch der Gott der Weisheit, Thoth, der Sonnengott, das ist auch verständlich, es ist ja die gleiche Sonne, ob nun im Delta oder in Unter- oder Oberägypten. Dann Hapi, der Nil, ist auch klar, weil der Nil das ganze Land Ägypten durchzieht. Gewisse Götter wurden zusammengefasst zu Triaden, also zu einer Dreiergruppe, und zwar mit der Unterscheidung Vater, Mutter und Kind. So zum Beispiel der Schöpfergott Ptah, dann seine Frau Sechmet und dann Nefertem. Oder eine weitere Dreieinheit war Amun, Mut und Khonsu, so in Theben. Das erinnert an die koranische Trinität. Im Koran wird gesagt, die Christen seien schlimme Verführer und sie glauben an drei Götter. Und dann wird gesagt in Sure 5, 116, sie glauben an Gott Vater, Maria und Jesus. Aber eine solche Dreieinheit gibt es nicht im Christentum. Und es gibt keine christliche Kirche auf der ganzen Welt, die so etwas glauben würde. Aber die Bibel lehrt uns, dass es einen einzigen Gott gibt, aber in der Gottheit sind drei verschiedene Personen, aber eben nicht Vater, Mutter, sondern der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Das ist klare biblische Lehre. Aber diese Dreiergruppen in der Religion der Ägypter sind natürlich eine satanische Perversion der Wahrheit der Dreieinheit. Und diese Dreieinheit ist nicht erst bekannt seit dem Neuen Testament, sondern wir finden das bereits im Alten Testament, wo der Heilige Geist bereits als eine Person vorgestellt wird. Und wir finden auch den Sohn Gottes erwähnt in Sprüche 30. Da wird gefragt, was ist der Name Gottes und was ist der Name seines Sohnes, wenn du es weißt. Und so gibt es viele Stellen, wo durch in Sacharja 2 gesagt wird, dass Gott, der Ewige, Gott den Ewigen gesandt hat zum Volk Israel. Also wie kann Gott Gott senden? Auch das weist schon hin, dass es eben mehr als eine Person in der Gottheit gibt. Aber diese Triaden in der ägyptischen Religion, man findet sie übrigens auch im Hinduismus, das sind satanische Perversionen von einer göttlichen Wahrheit. Und denken wir wieder an das Wort verwandeln in Römer 1. Sie haben verwandelt. Es war sein ursprünglich richtiges Wissen da, das aber umgewandelt wurde. Als allgemeine Tendenz in Ägypten kann man sehen, dass alte Vorstellungen, die bleiben im Prinzip erhalten, aber es kommen immer neue dazu, daneben. Und man sieht allgemein keine Bemühung um gedanklichen Ausgleich. Da können also die widersprüchlichsten Sachen können einfach so nebeneinander stehen. Das erinnert an das Paradebeispiel auf diesem Gebiet, an den Hinduismus. Der Hinduismus wurde zu Recht schon bezeichnet als Religionsmuseum. Denn er hat sich ständig entwickelt in der Weise, in den ältesten Schriften, die zurückgehen auf die Zeit von 1500 vor Christus, die Veden, da werden etwa 30 Götter erwähnt. Und heute sind es mehrere hundert Millionen. Man hat also ständig dazugenommen, kein Problem, der Hinduismus kann alles verschlingen, nur dürfen die Grundgedanken des Hinduismus, die dürfen nicht abgelehnt werden. Wie zum Beispiel Reinkarnation, Karma, also das Vergeltungsgesetz und auch das Prinzip der Kasten. Aber sonst kann alles dazukommen und man kann eben auch Jesus verehren im Hinduismus. Kein Problem. Ein Problem wird es erst, wenn man sagt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Johannes 14, Vers 6. Also man kann sagen, wie im Hinduismus ist auch die ägyptische Religion kein geschlossenes System, sondern vielmehr ein Konglomerat. Und es enthält starke synkretistische Elemente. Synkretismus, dieses Fremdwort, bedeutet Religionsvermischung. Nun, das ist auch wieder etwas, was dem Zeitgeist heute entspricht. Man ist heute daran interessiert, letztlich alle Religionen miteinander zusammenführen zu können und zu vermischen. Unterschiede, das braucht einem nicht zu beißen, sondern man muss die Einheit in allem sehen. Und das ist natürlich auch wieder ein Punkt, warum eben eine ägyptische Religion so anziehend wirken kann. Denn sie entspricht auch dem heutigen Zeitgeist. Aber da muss man sagen, wie kann man da noch von Wahrheit sprechen? Wenn die Religion so verwandelbar ist, dann ist sie keine Wahrheit. Und da haben wir einen krassen Gegensatz zum Evangelium. Der Herr Jesus sagt in Johannes 14,6: Ich bin der Weg, mit bestimmtem Artikel, der Weg, die Wahrheit, also nicht eine Wahrheit, sondern die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Die wichtigsten Grundkomponenten der ägyptischen Religion sind die Verehrung der Sonne und die Verehrung von dem Gott Osiris. Also vieles kann nebensächlich sein, aber es gibt Dinge, die ganz zentral sind. Und so kommen wir unter dem nächsten Punkt zur Verehrung der Sonne, also zum Thema Sonnengott. Ich war die Sonne, als kann täglich beobachtet werden. Sie hat einen regelmäßigen Lauf. Sie besitzt lebensspendende Kraft. Im Ägyptischen wird die Sonne als Himmelskörper Re genannt. Und das hat den Namen gegeben für den Sonnengott, der genau gleich heißt, Re. Also das gleiche Wort sowohl für das Gestirn als auch für den dahinter verehrten Gott. Die Ägypter verehrten die Sonne unter verschiedenen Aspekten, zum Beispiel die aufgehende Sonne wurde speziell verehrt unter dem Namen Khepri. Das kommt von ägyptisch Cheper, heißt entstehen. Und dieses Wort Cheper klingt ja ähnlich wie Cheperer, was im Ägyptischen heißt Mistkäfer oder Skarabäus. Und jetzt versteht man, warum eben der Sonnengott oft unter dem Bild eines Skarabäus, eines Mistkäfers, verehrt wurde. Das Typische am Skarabäus ist, er schiebt so vor sich her eine Mistkugel, eine Dungkugel, ja. Und die Ägypter stellten fest, wie dann aus dieser Mistkugel heraus wieder ein Skarabäus entsteht, ein Mistkäfer. Und so glaubten sie, dass also aus dem Mist so ständig wieder neues Leben entsteht, weil sie nicht wussten, dass eben der Skarabäus dort seine Eiablage hat. Und diese Eiablage, umwickelt eben von Mist, schiebt er dauernd so vor sich her. Und so war das also für sie gewissermaßen das Symbol für den Gott, der sich selber zum Entstehen bringt. Dann weiter wurde die Sonne auch unter dem Namen Atum als Schöpfergott verehrt. Atum heißt auf Ägyptisch nichts oder auch alles. Wie gesagt, die Sonne wurde ganz speziell verehrt in Heliopolis, also im heutigen Kairo, und hatte schon im Alten Reich allgemeine Geltung. Und nun, bereits aus der Frühzeit Ägyptens, also bereits ab der 5. Dynastie, das ist 3. Jahrtausend vor Christus, da bezeichnet man den Pharao als Sohn des Re oder eben als Inkarnation, Fleischwerdung des Sonnengottes. Und so spielt eben die Verehrung des Königs in Ägypten eine ganz zentrale Rolle in der ägyptischen Religion. Von dieser Selbstvergottung des Pharao spricht übrigens Hesekiel 29, Vers 3. Da haben wir eine ganz interessante, ausführliche Prophetie, biblische Prophetie über Ägypten. Der Pharao wird hier angesprochen ab Vers 1 und in Vers 3 wird gesagt, so spricht der Herr, der Ewige. Siehe, ich will an dich, Pharao, König der Ägypter, du großes Seeungeheuer, das in seinen Strömen liegt. Damit sind gemeint die vielen Arme und Kanäle des Nils. Das in seinen Strömen liegt, dass da spricht, mein Strom gehört mir und ich habe ihn mir gemacht. Ja, der Pharao betrachtet sich als Schöpfer des Nils oder überhaupt als Schöpfer Gott. Das ist, wird hier also durch den Propheten gegeißelt, diese Selbstvergottung eines Menschen. Die Ägypter glaubten, dass der Pharao durch die Thronbesteigung dann eigentlich zum Gott wurde jeweils. Und er hatte ganz besondere Ansprüche, die kann man ausdrücken in drei ägyptischen Begriffen. Sia bedeutet Überverstand. Der Pharao hatte also einen Überverstand. Hu, das bedeutet Machtanspruch. Und Heka, Zauber. Also in ihm war gewissermaßen all das konzentriert. Er wurde als Erhalter von Ägypten angesehen. Und trotzdem glaubte man nicht, dass er absolut im vollsten Maß allmächtig war. sondern für Allmacht brauchte es quasi nach ägyptischer Ansicht das Kraftfeld aller Götter zusammen. Also das ist natürlich logisch, in der Vielgötterei hat nicht ein Gott alle Macht, sondern quasi die Allmacht wird aufgesplittert auf viele Götter. Aber eben doch annähernd Allmacht. Und das ist sehr wichtig im Weiteren, was wir noch sehen werden. Also alles Vorbereitung für dann die Konfrontation Israels mit Ägypten. Weiter glaubten die Ägypter, dass wenn der Pharao starb, dann wurde er zum Osiris. Wurde er quasi mit dem Gott Osiris identifiziert. Und sein Sohn, der dann Nachfolger wurde auf dem Thron, das war der Gott Horus, der auch ein Sonnengott war. Sie sehen, die Sonne wurde aufgesplittert in verschiedene Götter, die aber dann wieder eng zusammenhingen. Man glaubte, der Pharao stelle als Gott die Beziehung zwischen der irdischen Welt und den Göttern her. Und das erklärt nun, dass der Pharao in Ägypten ein selbstherrlicher Regent war. Man glaubte, nichts geschehe ohne ihn auf Erden. Das wird sehr wichtig sein, zum Beispiel im Zusammenhang mit den Plagen von Ägypten, ja? Er war die Garantie für die jährliche Nilüberflutung. Das wird auch noch wichtig sein, wenn Josef die Hungersnot über Ägypten ankündigt, ja? Man glaubte, ohne sein Ka, das ist also eine esoterische Lebenskraft. Sie sehen, dieser Gedanke von Lebenskraft oder Lebensstrom, den findet man in allen möglichen Religionen, auch in Ägypten. Also ohne sein Ka, ohne seine Lebenskraft, werde in Ägypten kein Kind geboren. Aber interessant war ja, dass der Pharao in Ägypten die große Kindergeburt unter den Israeliten nicht aufhalten konnte. Ja? Das ist natürlich alles ein Spott und eine Ironie über diese Religion. Aber davon später mehr. Verschiedene Lokalgötter wurden allmählich mit dem Sonnengott identifiziert. Das zeigt nun auch wieder, wie entwicklungsfähig die Religion war. Also verschiedene Götter konnten später als der ein und derselbe Gott angesehen werden. Und so interpretierte man verschiedene Götter einfach als verschiedene Offenbarungsformen von einem und denselben Gott. Zum Beispiel Re, der Sonnengott, konnte also sich ganz verschieden zeigen. Und so war es möglich zu sprechen von Chnum Re oder von Mont Re, ursprünglich verschiedene Götter, oder Sobek, das ist der Krokodilgott, Sobek Re. Wenn man über ägyptische Religion spricht, muss man unbedingt auch die Zeit von Pharao Echnaton, der datiert wird auf 1370 bis 1352 vor Christus, besprechen. Pharao Echnaton, sein Name Aton, was ja in seinem Namen vorkommt, Echen, Aton, war ein spezieller Verehrer von dem Sonnengott Aton. Das war die Sonnenscheibe. Also das war wieder so ein Teilaspekt der Sonne, der speziell verehrt wurde. Und er wollte die Sonnenscheibe als seinen Lieblingsgott zum einzigen Gott erheben und versuchte, alle anderen Götter Ägyptens zum Verschwinden zu bringen. Und in seiner Zeit durfte man also nur noch Aton verehren, die Amun-Verehrer. Amun war ja auch ein Sonnengott. Die wurden verfolgt unter seiner Herrschaft. Aber in vielen Büchern oder Artikeln über Ägypten kann man dann lesen, hier hat sich ein Monotheismus entwickelt in Ägypten. Also die Verehrung von einem Gott. Das sei nicht erst später das, was man bei den Juden sähe oder bei den Christen, beziehungsweise im Islam, sondern das findet man auch in Ägypten. Aber es wird dabei nicht betont, Aton war nach wie vor ein Geschöpf. Die Sonnenscheibe. Also man sollte da eigentlich eben von der Verehrung eines Götzen sprechen und nicht von der Verehrung eines Gottes. Es war quasi eine Monoidolatrie. Also die Verehrung von einem Götzen. Monoidolatrie. Man spricht auch von Monolatrie, das heißt quasi die besondere Verehrung von einem Gott, während andere ihre Bedeutung verlieren. Ja, wir werden später noch mehr auf einzelne Götter zu sprechen kommen, wie sie hier auf dem Blatt aufgeführt sind. Wir gehen nun einmal weiter zu Punkt 3 mit den Schöpfungsmythen. Es ist so, in der ägyptischen Literatur, die ja besteht in unzähligen Inschriften oder auch Papyri, die gefunden wurden, in dieser ganzen Literatur findet man keine zusammenhängenden Schöpfungsmythen, sondern da mal etwas Ausführlicheres und dann wieder ganz etwas Kurzes dort und so weiter. Aber man findet im Ganzen drei Haupttypen von Kosmogonien. Kosmogonie bedeutet Vorstellung, wie die Welt entstanden ist. Man kann auch sagen Schöpfungsmythen. In Heliopolis, Kairo, da wurde ja der Sonnengott besonders verehrt und da geht der Schöpfungsbericht so. Atum, der Sonnengott, erscheint am Anfang auf einem Urhügel, der sich aus dem Urozean, der auch als Gott verehrt wurde, nämlich als der Gott Nun, erhob. Danach erzeugt Atum, und da gibt es zwei verschiedene Versionen, je nach Inschrift. Atum erzeugt ein Geschwisterpaar, nämlich die Gottheiten Shu, das ist die Luft, und Tefnut, Feuchtigkeit. Aber es gibt dann noch eine andere Version. Im Weiteren entstehen dann die Gottheiten Geb, das ist der Gott der Erde, den ich auch schon in der Götterliste unter Punkt 2 aufgeführt habe, aber noch nicht erwähnt habe. Nut, das ist eine Himmelsgottheit. Am Anfang waren sie vereint, Erde und Himmel, und wurden später durch Shu, durch die Luft, getrennt. Merkt man, wie hier noch Erinnerungen an den biblischen Schöpfungsbericht, den man eben noch über Noah kannte. Von Adam auf Noah gab es eine direkte Überlieferungslinie durch diese 10 Generationen, die in 1. Mose 5 erwähnt werden. Und so war dieses Wissen auch nachsintflutlich noch in Babel vorhanden und die Völker haben vieles von diesem Wissen in die Zerstreuung in alle Welt mitgenommen. Auch hier. Also der Sonnengott erscheint über dem Urozean, das entspricht dem ersten Schöpfungstag. Alles war von Wasser eingehüllt, 1. Mose 1, Vers 2, und die Erde war wüst und leer, und der Geist Gottes schwebte über der Tiefe, Tehom, das aufgewühlte Meer, der Urozean. Und dann am ersten Schöpfungstag heißt es, und Gott sprach, es werde Licht. Ja, das Licht, das aufgeht über dem Urozean, aber es war übrigens nicht die Sonne. Ganz wichtig. Die Sonne wird erst am vierten Tag erschaffen. Und das ist ganz wichtig. Viele haben sich gefragt, warum hat Gott das so gemacht? Warum hat er zuerst ein anderes Licht gebracht? Eben um zu zeigen, dass nicht der Lichtträger, die Sonne, irgendwie etwas Besonderes ist. Gott war nicht angewiesen auf die Sonne, um der Erde Leben zu geben, sondern die Sonne ist gewissermaßen wie eine Lampe, die er später am vierten Tag erst erschaffen hat. Aber Gott war nicht abhängig davon. Aber die Ägypter verehrten eben die Sonne und darum war dieses Licht für sie gleich der Sonnengott. Dann haben wir die Entstehung der Luft, ja, die Gottheit Shu entsteht und das entspricht dem zweiten Schöpfungstag, wo Gott eine Ausdehnung schafft zwischen dem Wasser unterhalb der Ausdehnung und dem Wasser, das Gott platziert, oberhalb der Ausdehnung. Wohl in Form einer Dunsthülle in etwa 3 Kilometer Höhe. Diese Dunsthülle ist dann in der Sintflut abgeregnet und hat dazu geführt, dass überhaupt die Erde so überschwemmt werden konnte. Das geht heute nämlich nicht mehr. Heute sind nur noch lokale Fluten möglich. Gut, wir sehen, am zweiten Schöpfungstag entsteht die Luft, die Ausdehnung. Rakia bezeichnet etwas Hauchdünnes und weit Ausgedehntes. Und Gott nennt Rakia, nennt die Rakia dann Himmel. Ja, das ist der Lufthimmel. Und weiter sehen wir, Himmel und Erde waren vereint, aber sie wurden quasi durch Schuh getrennt. Und das ist auch noch eine kleine Erinnerung an eben diese Trennung am zweiten Schöpfungstag zwischen den Wassern oberhalb und den Wassern unterhalb. Ja? Ausdrücklich wird gesprochen über die Trennung, dass die Atmosphäre, die Ausdehnung, trennen soll zwischen dem Wasser oben, dem himmlischen Wasser, und dem irdischen Wasser unten. Ja, und dann gehen wir zum Schöpfungsbericht in Memphis, in der Stadt Memphis. Dort wurde der Gott Ptah verehrt und von ihm wurde gesagt, er habe durch sein schöpferisches Wort erschaffen. Was er denkt und danach ausspricht, wird Wirklichkeit. Das ist ganz klar eine Erinnerung an 1. Mose 1, wo Gott spricht, es werde und es entsteht. Aber in diesem Bericht geht es um eine Vielzahl von Göttern, andere Götter, die quasi ein Teil dieses Gottes ausmachen. Sie werden symbolisiert als Zähne und Lippen dieses Gottes, die ihm als Hilfsmittel dienen. Ja, und dann weiter zum Schöpfungsbericht in Theben. Dort wurde gelehrt, am Anfang gibt es 8 Götter. 4 männliche, 4 weibliche. Sie wurden dargestellt als Frösche oder als Schlangen. Sie befinden sich zuerst auf der Flammeninsel, der Geburtsstätte des Sonnengottes. Die 8 Götter waren Nun und Naunet, also männlich, weiblich, der Urozean, Hu und Hauhet, die Unendlichkeit, Kuk und Kauket, die Finsternis, und dann ist nicht ganz klar, Amun und Amaunet, das Unsichtbare, oder Niau und Niaut, das Nichts. Auch hier sehen wir Parallelen zum Schöpfungsbericht in der Bibel. Wir zuerst diese Flammeninsel ganz am Anfang, wo quasi das Licht entsteht, und weiter die Idee von einem Urozean. Dann der Gedanke der Finsternis am Anfang entspricht, was wir in 1. Mose 1, Vers 2 haben. Und die Erde war wüst und leer. Und Finsternis war da. Und dieser Gedanke des Unsichtbaren oder des Nichts erinnert eben noch daran, dass Gott eigentlich aus dem Nichts geschaffen hat. Oder wie Hebräer 11 das sagt, dass er erschaffen hat aus dem, was nicht erscheint, nicht sichtbar ist, ja? Eben aus dem, was gar nicht da ist. Nun, diese Parallelen sind erklärbar durch die Abstammung der Ägypter von Mizraim, von Ham, zurück bis auf Noah. Als nächstes gehen wir zu Punkt 10 auf dem Blatt. Wir haben viel mehr Material hier auf den Blättern, als was ich behandeln kann. Ich habe im vergangenen Jahr 2 Semester Vorlesungen gehalten an der STH über altorientalische Religionen, also die Religion der Ägypter, Kanaaniter, Babylonier, Assyrer und der Sumerer. Und das ist so Material, Vorlesungsmaterial aus diesen Unterrichtsstunden. Also wir gehen zu Punkt 10. Israel und die ägyptische Religion. Wir finden eine erste Berührung bereits in der Geschichte von Abraham, 1. Mose 12, 9 bis 20. Abraham wurde ja von Gott aus Ur in Chaldäa im Südirak herausgerufen, um ins Land Kanaan zu gehen. Aber im Land Kanaan gab es eine Hungersnot, 1. Mose 12. Und um dieser Hungersnot zu entweichen, ging Abraham nach Ägypten hinunter. Das war natürlich nicht Gottes Plan, denn Gott wollte ihn in Kanaan, im verheißenen Land, nicht in Ägypten. Und die Hungersnot hatte auch seinen Grund. Gott wollte Abraham etwas zeigen, was in seinem Leben nicht stimmte. Er hatte ja Lot mitgenommen. Obwohl Gott ihm damals gesagt hatte, 1. Mose 12, 1 bis 3, er solle seine Verwandtschaft verlassen. Und er war nicht ganz gehorsam und hat eben seine Verwandtschaft da mitgenommen. Und so wollte ihm Gott etwas zeigen durch die Hungersnot, aber dieser Zucht wollte Abraham entgehen und er ging nach Ägypten. Warum konnte man in Ägypten Nahrung haben, wenn in Kanaan Hungersnot war? In diesem Wüstenland. Ja, weil Ägypten eben nicht vom Regen abhängig war, sondern vom Wasser des Nils. Und in Abessinien, in Schwarzafrika, regnete es reichlich, auch wenn im Nahen Osten eben eine allgemeine Hungersnot und Dürre war. Und so hatte man in Ägypten eben auch Nahrung in Zeiten, wo man im fruchtbaren Halbmond hätte hungern müssen. Nun, wir verstehen, dass die Ägypter eben den Nil ganz besonders verehrt haben, als den Nilgott Hapi. Er wurde auch verehrt als Stier. Man spricht dann vom Apis-Stier, aber Apis ist einfach die griechische Form von Hapi, ägyptisch. Ja, und so wurde Abraham mit der Religion der alten Ägypter konfrontiert. Er erwartete vom Nil Nahrung, aber eben von diesem Nil, den die Ägypter selber, nicht Abraham, aber die Ägypter als Gott verehrten. Da finden wir eine früheste Konfrontation mit dieser Religion. Es ist nun 11 Uhr, wir machen eine Viertelstunde Pause. Wir waren an 1. Mose 12. Abraham ging nach Ägypten hinab wegen der Hungersnot. Das war eine Verunehrung des wahren Gottes, denn der wahre Gott hatte die Macht, Abraham auch in Kanaan, auch in der Hungersnot zu ernähren. Und Abraham ging zu den Ägyptern, was sie bestärkt hat, dass selbst Abraham eben auf den Nilgott Hapi angewiesen war, in ihren Augen. Das war kein gutes Zeugnis. Und er hat auch seine Frau Sarah zum Lügen gebracht. Das Ganze hat zu einem Drama geführt, denn der Pharao meinte, sie sei Abrahams Schwester und deshalb nicht seine Frau. Und er wollte sie heiraten. Ein Drama, eine Schande. Und Abraham kehrt danach wieder zurück. Und Gott führt ihn weiter auf dem Weg des Glaubens. Aber das war eine erste Konfrontation mit Ägypten in der Geschichte Israels. Später in 1. Mose 15 prophezeite Gott dem Abraham die Unterdrückung seiner Nachkommen in Ägypten und die darauf folgende Befreiung samt dem Einzug nach Kanaan. Ich lese Kapitel 15, Vers 13. Und er sprach zu Abraham, gewisslich sollst du wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird. In einem Land, das nicht das ihre ist. Und sie werden ihnen dienen, und sie werden sie bedrücken 400 Jahre. Aber ich werde die Nation auch richten, welcher sie dienen werden. Und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Und du wirst zu deinen Vätern eingehen in Frieden, wirst begraben werden in gutem Alter. Und im vierten Geschlecht werden sie hierher zurückkehren. Denn die Ungerechtigkeit der Amoriter ist bis hierher noch nicht voll. 2. Mose, das zweite Buch der Bibel, zeigt dann die Erfüllung dieser Prophetie im ersten Buch der Bibel. Nun, diese Zeit der Nachkommen Abrahams, die Zeit Israels in Ägypten, war eine ganz wichtige Zeit, aber auch eine schlimme Zeit, denn in Hesekiel 20, Vers 7 lesen wir, dass die Israeliten begonnen haben, die ägyptischen Götter zu verehren damals. Also obwohl sie von ihrem Stammvater Abraham den wahren Gott kannten. Ich lese aus Hesekiel 20, ab Vers 7. Und ich sprach zu ihnen, werfet ein jeder die Scheusale seiner Augen weg und verunreinigt euch nicht mit den Götzen Ägyptens. Ich bin Jahwe, das heißt der Ewige, euer Gott. Aber sie waren widerspenstig gegen mich und wollten nicht auf mich hören. Keiner warf die Scheusale seiner Augen weg und von den Götzen Ägyptens ließen sie nicht. Da gedachte ich, meinen Grimm über sie auszugießen, meinen Zorn an ihnen zu vollenden, mitten im Lande Ägypten. Also hier wird ganz klar gesagt, dass Israel wirklich in diese Falle der ägyptischen Religion gefangen wurde. Und nun verstehen wir auch, warum Israel in diese grausame Sklaverei kam, in diese furchtbare Unterdrückung. Das war eine Zucht Gottes an seinem Volk wegen des ägyptischen Götzendienstes. Und durch diese Zucht sollte Israel eben zur Umkehr und Buße geführt werden. Nun genau das finden wir in 2. Mose 3, da sagt Gott, dass das Schreien der Kinder Israel in Ägypten vor ihm gekommen war. Und das war eben auch ein Schreien der Buße, der Rückkehr zu dem einen wahren Gott. Der Lohn für die geleistete Arbeit sollte erst am Ende ausbezahlt werden. Nicht wahr? Die Sklaverei wurde ja nicht bezahlt an Israel, dass die Städte Pithom und Ramses gebaut haben. Aber das war in Gottes Plan so. 1. Mose 15 sagt, am Ende werden sie mit großer Habe ausziehen. Das war eben der Lohn für die geleistete Arbeit. Und zwar konnte er dann in vollem Maß für den goldenen, transportablen Tempel eingesetzt werden, für die Stiftshütte, die in der Sinai-Wüste nach dem Auszug zu Ehren Gottes gebaut wurde. Hätten die Israeliten ständig ihre Lohnauszahlungen gehabt und nicht nur Kostenlogie gehabt, dann hätten sie das Geld nicht mehr gehabt nach dem Auszug aus Ägypten. Aber in Gottes Vorsehung war dieses ganze Vermögen quasi auf die Bank gelegt, um es dann richtig zu gebrauchen zur Ehre Gottes nach der Befreiung aus Ägypten. Die 10 Plagen waren ein Gericht an den Göttern Ägyptens. Wir finden diesen Ausdruck in Kapitel 12, 2. Mose 12, 12 und auch 4. Mose 33, 4. Ganz besonders in Verbindung mit der 10. Plage, die eigentlich alle anderen Plagen krönte. Und diese Plagen sollten Israel Erkenntnis des einen wahren Gottes geben. 2. Mose 10, Vers 2. Lese. Und der Herr sprach zu Mose, gehe zu dem Pharao hinein, denn ich habe sein Herz verstockt und das Herz seiner Knechte, um diese meine Zeichen in seiner Mitte zu tun. Und damit du vor den Ohren deiner Kinder und deiner Kindeskinder erzählst, was ich in Ägypten ausgerichtet und meine Zeichen, die ich unter ihnen getan habe. Und ihr werdet wissen, dass ich Jahwe, der Ewige, bin. Also Israel sollte dadurch den wahren Gott erkennen, aber auch die Ägypter. Das lesen wir in 2. Mose 8, Vers 10 zum Beispiel. Und er sprach, auf morgen, da sprach er, es sei nach deinem Worte, auf dass du wissest, dass niemand ist wie der Herr, unser Gott. Oder in Kapitel 7, Vers 5. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich Jahwe bin, wenn ich meine Hand über Ägypten ausstrecke und die Kinder Israel aus ihrer Mitte herausführe. Und da muss man noch etwas beachten. In ägyptischen Darstellungen des Pharao sieht man ihn oft in Kämpfen, in Kriegen mit ausgestrecktem Arm. Und wenn Gott sagt, er wird mit seinem ausgestreckten Arm Israel aus Ägypten befreien, zeigt er damit seine Macht über diesen Obergott Ägyptens, über den Pharao. Und dieses Wort wird oft wiederholt, dann auch später immer wieder wird davon gesprochen, wie Gott mit starkem Arm Israel aus Ägypten geführt hat. Das ist immer eine Anspielung auf diese Vergottung des Pharao, der aber letztlich im Roten Meer dann umgekommen ist. Eine weitere Begegnung zwischen der Geschichte Israels mit Ägypten ist natürlich, da greife ich nochmals zurück, Hagar, die ägyptische Magd, die Abraham damals aus Ägypten mitgebracht hatte, bei seinem Ägyptenbesuch. Und das hat ja auch große Konsequenzen für die spätere Geschichte, wenn man 1. Mose 16 liest. Nun später, in der Geschichte Josef in Ägypten, 1. Mose 37 bis 50, finden wir wieder neu eine intensive Zeit der Konfrontation Israels mit Ägypten. Wir kennen alle die Geschichte, wie der Pharao einen Traum hatte. 1. Mose 41. Und es geschah nach Verlauf von 2 vollen Jahren. Damals war Josef im Gefängnis in Ägypten. Dass der Pharao träumte. Und siehe, er stand am Strome. Und siehe, aus dem Strom stiegen 7 Kühe herauf, schön von Ansehen und fett an Fleisch. Und sie weideten im Riedgrase. Und siehe, 7 andere Kühe stiegen nach ihnen aus dem Strom herauf, hässlich von Ansehen und mager an Fleisch. Und sie standen neben den Kühen am Ufer des Stromes. Und die Kühe, die hässlich von Ansehen und mager an Fleisch waren, fraßen die 7 Kühe, die schön von Ansehen und fett waren. Und der Pharao erwachte. Und er schlief ein und träumte zum zweiten Mal. Und siehe, 7 Ähren wuchsen auf an einem Halm, fett und schön. Und siehe, 7 Ähren, mager und vom Ostwinde versenkt, sprosten nach ihnen auf. Und die mageren Ähren verschlangen die 7 fetten und vollen Ähren. Und der Pharao erwachte, und siehe, es war ein Traum. Und es geschah am Morgen, da war sein Geist voll Unruhe. Und er sandte hin und ließ alle Schriftgelehrten Ägyptens und alle seine Weisen rufen. Und der Pharao erzählte ihnen seine Träume. Aber da war keiner, der sie dem Pharao deutete. Eigenartig. Der Pharao, dieser oberste Gott auf Erden, der Vermittler war mit den Göttern oben, träumt und er weiß nicht, was sein Traum bedeutet. Sehr peinlich, ja? Und dann ruft er alle Schriftgelehrten, das meint auch die ganze Priesterschaft Ägyptens, zusammen unter dem Abschnitt Priester, Punkt 5. Da zeige ich, wie die Priesterschaft aufgebaut war. Der Kult gehörte eigentlich dem König. Also der ganze Götzenkult war in dem Pharao vereinigt. Er war der Einzige, der eigentlich wirklich Priester sein konnte. Aber alle Priester in Ägypten, die übten den Dienst an seiner Stelle und in seinem Namen aus. Es gab also nur den Priesterdienst durch den Pharao. Es gab mehrere Priesterklassen. Jeder Tempel hat einen hohen Priester. Zum Beispiel der Schwiegervater von Josef. Der Vater von Asnat. 1. Mose 41, 45, war hoher Priester in On. On ist der Name für Heliopolis. Also in Kairo war das, ja? Der war also ein solcher hoher Priester. Und da gab es also nach dem hohen Priester speziell sogenannte Gottesdiener, die waren professionell. Dann gab es eine Gruppe, die nannte man die Reinen, das waren Laien. Und ferner viele Spezialisten. Es gab Sängerpriester, Musikerpriester, also mit Instrumenten, dann Vorlesepriester, Das waren die Schreiber des Gottesbuches. Frauen wurden eingesetzt als Sängerinnen und Tänzerinnen in den Tempeln. Sie wurden aus vornehmen Familien rekrutiert und galten als die Haremsdamen des Gottes, des jeweiligen Gottes, der an bestimmten Orten verehrt wurde. Und die vornehmste unter diesen Tänzerinnen galt als die Ehefrau, die Gattin des jeweiligen Gottes. Und in diesem Zusammenhang gab es eben auch eine Tempelprostitution, was ja dieses Abscheuliche wird in 5. Mose 23, 17, 18 schwerstens im Gesetz Gottes verurteilt. Priester galten als besonders rein, sie mussten ständig rituelle Waschungen durchführen, sie wurden beschnitten bei der Priesterweihe und hatten auch spezielle Speisevorschriften einzuhalten. Also hier, 1. Mose 41, 8, der Pharao ruft also alle diese Priester, die eigentlich ihm unterstellt waren. Und die wissen auch nicht, was der Traum bedeutet. Also die ganze Religion Ägyptens ist völlig überfordert. Und dann fällt dem Obersten der Mundschenken ein, oh, ich habe mal so einen hebräischen jungen Mann kennengelernt im Knast. Der konnte Träume deuten. Und so kommt Josef vor den Pharao. Und wenn wir weiterlesen, so, das ist so schön, in Vers 14, da sandte der Pharao hin und ließ Josef rufen. Und sie ließen ihn eilends aus dem Kerker gehen. Und er schor sich und wechselte seine Kleider und kam zu dem Pharao. Und der Pharao sprach zu Josef: Ich habe einen Traum gehabt, und da ist keiner, der ihn deute. Ich habe aber von dir sagen hören, du verstehst einen Traum, ihn zu deuten. Und Josef antwortete dem Pharao und sprach: Das steht nicht bei mir. Gott wird dir antworten, was dem Pharao zum Heil ist. Da sprach der Pharao zu Josef: In meinem Traum, siehe, da stand ich am Ufer des Stromes. Und er erzählt im Weiteren den Traum. Also schön, Josef stellt sich nicht vor als der große Spezialist, sondern sagt nur Gott. Er spricht mit einer Selbstverständlichkeit über Gott. Aber es ist klar, das ist keine der Götter Ägyptens, denn in diesen Priestern waren ja nicht nur der Pharao, sondern alle anderen Götter auch repräsentiert. Und niemand konnte den Traum deuten, außer Josef, aber nicht aus eigener Kraft, sondern durch die Kraft des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs. Nun, Josef erklärt, es wird zu einer sehr fruchtbaren Zeit kommen von 7 Jahren und danach 7 Jahre schreckliche Hungersnot. Interessant ist ja, die fetten Kühe und auch die mageren, die kommen im Traum aus dem Nil heraus. Was bringt die Fruchtbarkeit in Ägypten? Die Überschwemmungen des Nils. Also wenn im Herbst der Nil überschwemmt, dann bringt er fruchtbaren Schlamm auf den Acker. Er fließt dann wieder zurück und nach dem Rückfluss kann man in diesen fruchtbaren Schlamm hineinsäen und das gibt dann im nächsten Jahr eine gute Ernte. Und da sehen wir die fetten Kühe, die kommen aus dem Nil heraus. Das symbolisiert eben den Nil, der überschwemmt und Fruchtbarkeit bringt. Aber es ist offensichtlich nicht Happy, der diese Fruchtbarkeit für Ägypten wirkt. Denn Happy wusste gar nichts davon, dass es diese Zeit geben würde. Und auch die anderen Götter, die Verbindung haben zum Nil, die wussten alle nichts davon. Nur der Gott Josefs wusste, dass es so kommen würde. Aber dann haben wir die fetten Kühe, die mageren Kühe, die kommen auch aus dem Nil heraus. Ja, aber wie geht das? Nun, es gibt 2 Arten, wie Hungersnot auch in Ägypten entstehen kann. Nämlich, wenn es zu wenig Überschwemmung gibt im Herbst, dann gibt es Hungersnot. Aber auch, wenn es zu viel Überschwemmung gibt und das Wasser eben nicht in der nützlichen Frist zurückgeht, sodass man zum rechten Zeitpunkt hineinsehen kann. Wenn dieser Zeitpunkt verpasst wird, dann gibt es Hungersnot. Und darum kommen die mageren Kühe auch aus dem Nil heraus. Das ist die übermäßige Überschwemmung, die zur Hungersnot geführt hat. Nun im Weiteren sagt Josef als Rat, man soll jemanden bestellen, der nun die ganze Wirtschaft Ägyptens überwacht, sodass man in den 7 fetten Jahren genügend Nahrung sammelt, um dann die 7 Jahre der Hungersnot überbrücken zu können. Und dem Pharao ist natürlich sofort klar, wer ist der ideale Mann dafür? Das muss Josef tun. Aber schauen wir, wir haben bereits gesehen, der Pharao wurde verehrt als der Gott, der Ägypten ernährt, der Ägypten das Leben gibt. Aber er wusste nichts von der Zukunft Ägyptens, weder von den fetten noch von den mageren Jahren. Und er wusste auch nicht, wie man die Hungersnot überbrücken soll. Rein logistisch, ja? Alles muss Josef, der Mann Gottes, tun. Die Ägypter können das nicht selber. Sehen wir, es ist alles eine Parodie über die ägyptische Religion. Und es zeigt, dass eben der Gott Abrahams auch damals in Kanaan hätte Abraham durchbringen können. Er hätte nicht nach Ägypten gehen müssen dafür. Später hat Gott Josef so geführt, dass er nach Ägypten kam, um dann wieder eine spätere Hungersnot zu überbrücken. Aber da war es Gottes Wille, dass die ganze Familie nach Ägypten geht. Denn Gott sagte Jakob, er soll mit seiner ganzen Familie nach Ägypten hinuntergehen. Aber Jakob war zuerst sehr, sehr zurückhaltend. Noch bevor er nach Ägypten ging, dann erscheint Gott ihm im Traum und sagt, doch, er soll es nicht fürchten. Es ist nun nicht das Gleiche wie bei Abraham. Jetzt soll er hinuntergehen. Aber Gott wollte mit der Familie Jakobs, mit der Familie Josefs, wollte er auch ganz Ägyptenland retten. Sodass die Ägypter erkennen könnten, dass nicht der Nil Leben gibt, sondern der Gott Israels. Also wenn wir denken an Missionsgeschichte, da denkt man ja meistens erst ab der Zeit von Pfingsten, Apostelgeschichte 2, wo, nachdem der Herr den Auftrag gegeben hat, das Evangelium bis ans Ende der Erde zu verkündigen. Aber Mission finden wir bereits im Alten Testament. Hier war ganz Ägypten konfrontiert mit dem einen wahren Gott, dem Gott Israels. Und sie mussten alle erkennen, dass die Götter Ägyptens nichts können. Und sie können nicht helfen. Das ist also sehr, sehr eindrücklich. Dann später eben, wo in der Zeit, als die Nachkommen der Großfamilie Jakobs in Ägypten zum Volk geworden war, da haben wir die Zeit der Plagen über Ägypten. Da werden auch die Israeliten getroffen, zum Teil, und die Ägypter, um eben beide zur Erkenntnis zu führen, wer ist der wahre Gott, der sich damals schon zu Zeiten Josefs so deutlich in Ägypten offenbart hatte. Gott benutzt in dieser Zeit Mose, der ja als Adoptivsohn der Tochter des Pharao am Hof aufgewachsen war. Apostelgeschichte 7, 22 sagt, er war unterwiesen in aller Weisheit der Ägypter. Also er kannte auch die Religion Ägyptens in- und auswendig. Aber als 40-Jähriger hat er sich entschieden, all den Luxus und all das, was Ägypten ausmachte, aufzugeben. Um mit dem Volk Gottes, einem Sklavenvolk, die Schmach zu teilen. Also, was die Eltern ihm in der Zeit, wo er noch gestillt wurde bei der Mutter, an geistlicher Nahrung mitgeben konnte, das hat dann mit 40 so deutliche Frucht getragen, dass Mose der ganzen Weisheit Ägyptens, das war also Religion und Wissenschaft in einem, den Rücken gekehrt hat, um mit einem Sklavenvolk dem allein wahren Gott zu dienen. Nach dem Auszug aus Ägypten bekommt Mose die 10 Gebote und wir sehen, welche Abgrenzung das war gegen die Religion Ägyptens und die Religion der ganzen Welt. Ich lese aus 2. Mose 20 die ersten 2 Gebote. Vers 1. Und Gott redete alle diese Worte und sprach, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich herausgeführt habe aus dem Lande Ägypten und aus dem Haus der Knechtschaft. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Hier werden alle Götter Ägyptens abgelehnt und alle Götter der Welt. Du sollst dir kein geschnitztes Bild machen, noch irgendein Gleichnis dessen, was oben im Himmel und was unten auf der Erde und was in den Wassern unter der Erde ist. Du sollst dich nicht vor ihnen niederbeugen und ihnen nicht dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott. Und so weiter. Und das dritte Gebot sagt, Vers 7, du sollst den Namen Jahwehs, deines Gottes, nicht zum Eiten aussprechen. Hier wird nochmal ganz klar gemacht, wer ist dieser Gott, dem allein Ehre und Anbetung gebührt. Das ist Jahweh, ein Name, ein Gottesname, den man in Ägypten nicht kannte. Ich war, als Mose vor den Pharao kam, sagte er, wer ist Jahweh? Wenn er sagt, Jahweh hat gesagt, lass Israel meinen Erstgeborenen ausziehen. Wer ist das? Ist nicht bekannt in Ägypten. Ja, aber das ist der Einzige, dem Anbetung und Verehrung zukommt. Also eine ganz starke Ablehnung von all diesen Götzenbildern und all diesen Göttervorstellungen in Ägypten. Aber traurig, unter 10.9, noch bevor Israel dann diese 10 Gebote in schriftlicher Form auf 2 Tafeln erhalten hatte, hat man sich, nachdem Mose 40 Tage abwesend war auf dem Berg, sich dafür entschieden, einen sichtbaren Gott herzustellen, das goldene Kalb. Und was ist dieses goldene Kalb? Nichts anderes als der Apis-Stier aus Ägypten. Apis oder Happi, eben der Nilgott. Und so wurde wieder ägyptische Religion praktiziert, aber in einer religionsvermischenden Weise. Denn wir lesen in 2. Mose 32, Vers 4, und er nahm es aus ihrer Hand und bildete es mit einem Meißel und machte ein gegossenes Kalb daraus. Und sie sprachen, das ist dein Gott Israel, der dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Und als Aaron es sah, baute er einen Altar vor ihm, und Aaron rief aus und sprach, ein Fest dem Jahweh ist morgen. Also sie hätten gesagt, ja, wir geben die Religion unserer Väter nicht auf. Den Glauben Abrahams, Isaaks und Jakobs. Wir verehren weiterhin Jahweh, aber eben manifestiert in einem Kalb aus Ägypten. Das ist Religionsvermischung. Und wir sehen, wie Gott mit einer schrecklichen Plage Israel dafür bestraft hat in der Folge. Übrigens hat sich auch mit der Veränderung des Glaubens, hat sich auch die Musik geändert. Ich war nach dem Auszug aus Ägypten, sang Israel dieses wunderbare Lied in 2. Mose 15, das Lied der Erlösung. Aber mit dem goldenen Kalb haben sie auch Gottesdienst gefeiert, allerdings ein bisschen ausgelassener als früher, ja? Früher war es eben nicht ausgelassen. Und so ausgelassen und richtig fröhlich. Aber als Josua auf dem Berg war, hat er zu Mose gesagt, ich höre Kriegsgeschrei. Mose sagt, nein, das ist kein Kriegsgeschrei. Das ist Wechselgesang. Was ist das typische an Kriegsmusik? Motorische Rhythmen wie in der Rockmusik. Immer gleich, der Schlag bleibt immer gleich. Und so ist es interessant, mit der Veränderung des Glaubens ändert sich automatisch auch die Musik und wird zu Kriegsrhythmen. Ja, das war nur so ein kurzer Seitenhieb. Aber eben, wir wollen ja aus der Bibel etwas lernen für heute, nicht wahr? Später, in der Zeit von Salomo, sehen wir wieder eine besondere Verbindung zu Ägypten. Salomo verschwägert sich und nimmt eine Tochter des Pharao zur Frau. 1. Könige 11, Vers 1. Also die Tochter des Hauptgottes von Ägypten. Dann Durch Gottes Gericht spaltet sich Israel in ein Nordreich. Der König des Nordreiches war Jerobeam ben Nebat. 1. Könige 11, 26. Der zuerst im Exil war in Ägypten. 1. Könige 11, Vers 40. Und interessant ist der Name Nebat, das ist ägyptisch Nebet, ein Name für die Göttin Hathor. Also irgendwie war in der Familie schon ein Bezug zu Ägypten da. Und das erklärt auch, warum er also vor Salomo fliehen musste, nach Ägypten ins Exil ging. Nach dem Tode Salomos kehrt er zurück, übernimmt die Regierung im Norden und stellt goldene Kälber auf in Dan und Bethel. 1. Könige 11, 28 bis 30. Und auch da unternimmt er wieder eine Religionsvermischung. Und das wird gewissermaßen zum Fallstrick für das Nordreich Israel, diese Kälberverehrung. Und das war wieder nichts anderes als Apis-Stierkult aus Ägypten. Die Folge davon war später der totale Untergang des Nordreiches, wie er beschrieben ist in 2. Könige 17. Und Vers 7 macht ganz deutlich, das hängt mit dem Götzendienst Israels zusammen. Nun ist noch zu erwähnen, eine ganz ausführliche Prophetie über Ägypten, Hesekiel 29 bis 32. Und das Kapitel 32, das muss man so in Ruhe mal zu Hause lesen, es beschreibt Ägypten als das Land des Todes. Und das war es. Was ist das Auffälligste für Ägyptenbesucher? Pyramiden und all dieser Totenkult, die Pyramiden waren ja nichts anderes als Gräber. Und dieser ganze Totenkult, der in Verbindung mit der Religion absolut im Zentrum stand. Also das Hervorstechende in Ägypten war nicht das Leben, sondern der Tod. Und so wird Ägypten dort prophetisch, poetisch wunderbar beschrieben als das Land des Todes. Und das steht so im Gegensatz zu dem Zentrum des Evangeliums. Das ist der Herr Jesus, der sagen konnte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Johannes 3, Vers 16, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Das Evangelium ist die Botschaft des Lebens. Die esoterische Religion Ägyptens ist die Botschaft des Todes. Nun, das führt uns zu dem nächsten Punkt. Das Thema auf dem Blatt ist das Punkt 11, die Verhärtung des Herzens im Buch Exodus, 2. Mose. Nicht wahr? In Verbindung mit den 10 Plagen, die Gottes Gericht an den Göttern Ägyptens waren, finden wir den Pharao, der den Auftrag bekommt, Israel freiwillig ziehen zu lassen. Das will er aber nicht. Und er anerkennt diesen fremden Gott, von dem Mose und Aaron sprechen, überhaupt nicht. Und Gott gibt ihm die Chance, eben ein weiches Herz zu bekommen durch die Plagen, um willig zu werden, Israel ziehen zu lassen. Aber der Text durch all die Kapitel hindurch betont immer wieder, wie Pharao sein Herz verhärtete. Und zwar zwölfmal im Ganzen. Zwölfmal. Ich habe alle Stellen hier auf dem Blatt aufgeführt, von Kapitel 7 an bis Kapitel 14. Zwölfmalige Verhärtung des Herzens. In Verbindung mit den Plagen und in Verbindung mit dem Durchzug durch das Rote Meer. Aber sechsmal verhärtet der Pharao selber sein Herz. Erst von dem siebten Mal an heißt es, dass Gott sein Herz verhärtete. 2. Mose 9, Vers 12. Also man kann sagen, der Pharao war kein Opfer der Prädestination Gottes. Gott wusste im Voraus, der Pharao wird nicht ziehen lassen. Aber er hat sein Herz sechsmal selber verhärtet, in eigener Verantwortung. Aber mit dieser Zeit, bis Ereignis 6, lief seine Gnadenzeit ab. Und Gott begann dann, sein Herz zu verhärten. Von dort an konnte er sich nicht mehr bekehren. Also Gott will prinzipiell, 1. Timotheus 2, Vers 4, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber er gibt jedem Menschen nur eine bestimmte Gnadenzeit. Das kann sein bis zum Tod, aber wohl in sehr vielen Fällen geht das gar nicht so lange. Sondern es ist nur eine, spätestens bis zum Tod, aber kann es auch noch zu Lebzeiten einen Moment geben, wo das Herz sich so verhärtet, dass man sagen muss, Gott hat das Herz verhärtet. Darum muss man heute, wenn Gott uns ruft, dürfen wir unser Herz nicht verhärten. Das ist das Thema von dem Hebräerbrief. Immer wieder wird das gesagt, in Kapitel 3, Vers 7, Vers 13, Vers 15, Kapitel 4, Vers 7. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Also der Pharao hatte die Gelegenheit, umzukehren, aber er wollte ein Gott bleiben. Das hätte bedeutet, dass er zugeben muss, ich bin kein Gott. Ich war auch der Dalai Lama, ist von Gott geliebt. Gott liebt hat die ganze Welt geliebt und seinen Sohn gegeben. Und auch ein solcher Mensch hat von Gott eine Gnadenzeit, um umzukehren. Aber so jemand muss zum Punkt kommen, ich bin kein Gott. Ich bin ein verlorener Sünder. Ich kann nur durch das Blut Jesu Christi errettet werden. Aber er sagt noch heute, dass er ein Gott ist. Und interessant ist, dass man hier im Westen, wo man so über das Christentum herfährt und schimpft, kein Problem hat, jemanden zu empfangen, der sich als Gott verkauft. Und niemand kommt, und den Journalisten habe ich das Gefühl, auf die Idee, sich mal zu fragen, was ist das für ein Gott, der nicht mal nach China gehen könnte, wenn er das möchte. Ja, die Chinesen sagen, er kommt nicht nach Tibet. Das ist chinesisch und hier kommt kein Dalai Lama hin. Was ist das für ein Gott, der nicht sagen kann, ich gehe nach China? Wenn er das auch möchte. Nun, das ist so ähnlich wie hier in Ägypten, wo Gott die Machtlosigkeit der falschen Götter zeigt, um die Menschen zur Erkenntnis des wahren Gottes zu bringen. Das müsste doch reichen. Aber warum merken die Leute das nicht? Das kann ja nicht sein. Das ist eine falsche Religion. Der hat ja gar keine Macht. Keine wirkliche Macht. Gut. Jetzt müssen wir uns noch etwas beschäftigen, bevor wir weitergehen mit dem verhärteten Herzen. Wie die Jenseitsvorstellungen aussahen in Ägypten. Unter Punkt 9, 2. 1 und 2 habe ich festgehalten, die Ägypter glaubten, nach dem Tod gibt es einen Übertritt ins Totenreich. Und da findet eine Gerichtsverhandlung statt. Die wird ausführlich behandelt im sogenannten Totenbuch. Das älteste Exemplar, das wir haben heute, wird auf 1550 vor Christus angesetzt. Also war diese Vorstellung bekannt, denn der Auszug aus Ägypten war nach biblischer Datierung 1560. Nun, das Totenbuch enthält Folgendes. Punkt 2. Osiris, der Gott des Totenreiches, thront im Hintergrund eines Saales. So wird er auch dargestellt in Ägypten. Er wird assistiert von zwei weiteren Gottheiten, Isis und Neftis. Vor ihm gibt es 42 Beisitzer, die stehen für die 42 verschiedenen ägyptischen Gauen. Nun sieht man auf den Darstellungen, der Verstorbene wird durch Anubis, das ist dieser schakalköpfige Totengott, in den Gerichtssaal hineingeführt. In der Mitte des Gerichtssaales sieht man eine Waage. Auf der einen Seite der Waage ist ein Herz aufgelegt, und auf der anderen eine Feder. Und da muss man wissen, dass das Wort Feder oder das Zeichen Feder im Ägyptischen das Symbol ist für das Wort Wahrheit. Und gleichzeitig auch das Symbol für die Göttin Ma'at. Die Göttin der Gerechtigkeit, die Göttin, die für Ordnung und Stabilität und Harmonie sorgen muss. Kann man nachlesen unter Punkt 2 über die Götterwelt. Nun, Anubis überwacht die Waage. Der Gott Tod, der als Pavian dargestellt wurde, das war der Gott der Weisheit, er ist der Schreiber. Also er schreibt die Gerichtsverhandlung auf. Und dann gibt es hier noch ein Ungeheuer. Das ist so eine Mischung zwischen Krokodil, Löwe und Nilpferd. Und das wartet dort im Jenseits, um die Verdammten auffressen zu können, damit sie nicht mehr weiter existieren. Ausgelöscht werden. Aber wenn nun der Verstorbene hier im Gerichtssaal gerecht gesprochen wird, dann geht er unter der Führung von dem Gott Horus zu Osiris. Und wie wird man gerecht gesprochen? Man muss eine negative Beichte ablegen. Dem Verstorbenen wird eine Liste mit Sünden vorgelesen. Und da muss der Verstorbene immer sagen, nein, das habe ich nicht gemacht. Nein, das habe ich nicht gemacht. Nein, das habe ich auch nie getan. Nein, das habe ich nie in meinem Leben getan. Aber das Problem ist, die Ägypter glaubten, man kann ja da lügen. Aber das Herz sagt immer die Wahrheit. Darum wird das Herz gewogen auf der Waage und zwar mit einer Feder. Das Herz, das wahre Herz ist ganz leicht und entspricht der Feder der Wahrheit. Interessant ist das Wort für verhärten. Eines der Wörter für verhärten in 2. Mose bedeutet ganz wörtlich schwer machen. Ja, das ist aber nicht deutsch, darum haben wir übersetzt verhärten, ja. Aber wörtlich schwer machen. Das Verhärten bedeutet das Herz schwer machen. Nun, die Ägypter glaubten, durch Magie kann man allerdings das Herz verändern. Man kann es hart machen, so dass es lügt und letztlich zur Rettung des Angeklagten führt. Und nun zurück zu Punkt 11.2. Also, die Ägypter glaubten, wenn der Mensch stirbt und richtig mumifiziert wird, dabei hilft der Gott der Mumifizierung, das ist Anubis, dieser schakalköpfige Gott, und begraben wird, kommt er ins Totenreich vor Gericht. Aber alle Ägypter, die nicht so in einer Pyramide oder solchen Gräbern richtig bestattet und mumifiziert werden konnten, die hatten keine Chance für das Jenseits. Aber eben, der König hatte die Chance. Und später auch seine Hofleute und seine Familie auch. Aber das normale Volk hatte keine Chance für ein Weiterleben nach dem Tod. Nun, da kommt er also in den Gerichtssaal, ihm wird eine Liste mit Sünden vorgelegt, wie gesagt. Wenn er schuldig gesprochen wird, droht die Vernichtung, die Auslöschung. Also er muss alles abstreiten. Er muss jeden Punkt leugnen und dann wird er gerettet. Nun, um zu verhindern, dass das Herz die Wahrheit sagen könnte, praktizierten die Ägypter eine Steinmagie mit Hilfe eines Steinskarabäus in Herzform. Dadurch soll das Herz des Toten hart gemacht werden, damit es nicht die Wahrheit sagt. Und man hat in Mumien hat man solche Steinskarabäen gefunden, die man eben als magisches Mittel hineingegeben hat, damit das Herz ja nicht die Wahrheit sagt, sondern hart bleibt. Also mit anderen Worten, die Heilslehre der Ägypter hieß, ein verhärtetes Herz bringt Rettung. Und die Heilslehre der Bibel sagt genau das Gegenteil. In Sprüche 28, Vers 14 lesen wir, glückselig der Mensch, der sich beständig fürchtet. Wer aber sein Herz verhärtet, wird ins Unglück fallen. Nun, 2. Mose 1 bis 15 zeigt, der Pharao verhärtet sein Herz, Gott verhärtet sein Herz, 12-mal geschieht dies und am Schluss endet er im Roten Meer. Also, die Herzensverhärtung hat ihm Untergang und Unglück gebracht. Aber die Bibel lehrt Im Hebräerbrief habe ich das bereits angeführt, auch im Psalm 95, Vers 7. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Der Mensch muss eben zu einer ehrlichen Reue kommen, seine Sünden bekennen, wie es in 1. Johannes 1, Vers 9 heißt. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. So geschieht die Bekehrung und die Rettung. So bekommen wir Vergebung von Gott und ewiges Leben. Aber die Ägypter glaubten genau das Gegenteil. Ja, nicht zugeben. Nun gehen wir zu den 10 Plagen. Die sind ja sehr interessant aufgebaut in einer Reihenfolge von 3 plus 3 plus 3. Und dann steht der Höhepunkt, die 10. Plage, ganz für sich. Beim ersten Zyklus, Plagen 1 bis 3, spielt der Stab Aarons eine wichtige Rolle. Dann im zweiten Zyklus, 4 bis 6, da gibt es überhaupt keinen Stab. Und im Zyklus 7 bis 9, da finden wir den Stab Moses oder die Hand Moses, die Auslöser wird bei den Plagen. Und dann die Erstgeburt, die geschlagen wird, das steht ganz für sich. Nun, interessant ist wieder der Stab Aarons, der Stab Moses, ein Hirtenstab. Man sieht auf ägyptischen Darstellungen, sieht man immer wieder den Pharao dargestellt mit einem Stab, mit einem Hirtenstab. Und damit wird er dargestellt gewissermaßen als der gute Hirte Ägyptens, der sein Volk versorgt und ihm alles Nötige gibt. Aber wir sehen, dass der Hirtenstab von Mose und von Aaron steht über dem Stab des Pharao. Also auch das ist wieder eine Anspielung auf die ägyptische Religion, um zu zeigen, nein, der Stab Gottes ist stärker. Und dieser Hirtenstab wird zum Gericht, nämlich dann, wenn der Mensch nicht bereit ist, Buße zu tun. Ja? In der Zeit von Josef, da haben wir die Gnade Gottes für Ägypten im Vordergrund. In der Zeit von Mose haben wir das Gericht Gottes im Vordergrund. Wer die Gnade vergeblich empfängt, für den bleibt nur noch das Gericht. Nun schauen wir auf Seite 6 die 10 Plagen an. Die erste war die Plage, das Nilwasser wurde zu Blut. Happi, der Nilgott, der Fruchtbarkeit bringen sollte, kann nicht verhindern, dass sein Wasser tödlich wird. Es gibt übrigens eine biologische Erklärung, dass das Nilwasser rot werden kann. Und auch weitere Plagen stehen in einem biologischen Zyklus drin, aber nicht in einem normalen Zyklus, sondern alles, was geschieht, ist übernatürlich. Alles, was geschieht, ist eine totale Überhöhung dessen, was normalerweise in Ägypten geschehen kann. Aber es ist so, dass in Schwarzafrika kann es kommen, dass das Wasser dort durch Flagellaten, das sind eine Gruppe von Bakterien, dass die das Wasser verseuchen können. Und so kommt dieses bakterienverseuchte Wasser nach Ägypten und das führt zu einem verseuchten roten Wasser, das Fischsterben auslöst. Das bewirkt dann Plage 2. Durch die toten Fische im Nil, in diesem roten Nil, da fliehen die Frösche aus dem Nil hinaus. Aber es war so, dass die Frösche sich völlig unnatürlich stark vermehrt hatten. Und durch die toten Fische können die Frösche eben infiziert werden, zum Beispiel mit dem Bacillus anthracis, der Milzbrand auslöst. Und also die Überschwemmung mit dem roten Nilwasser geschieht August, September. Dann die Flucht der Frösche, die geschieht dann im natürlichen Zyklus September, Oktober. Dann haben wir drittens die Stechmückenplage. Wegen der hohen Überschwemmung kann es eben eine starke Brut geben bei den Sandfliegen. Das ist eine Moskitoart in Ägypten. Und weiter die Hundsfliegen, das ist eine Mischung von allen möglichen unangenehmen Insekten. Unter anderem ist das Insekt Stomoxys calcitrans. Ich habe in der Fußnote erklärt, das ist der sogenannte Wadenstecher. Oder man nennt das auch Stallfliege, Kuhfliege oder gemeine Stechfliege. Ist etwa 6 bis 8 mm lang. Das Blutsaugen dauert 8 bis 9 Minuten und der Stich ist sehr schmerzhaft. Und dann 5. Plage, da haben wir die Viehseuche, ausgelöst natürlich durch den Milzbrand wegen dem Bacillus anthracis der toten Frösche. Dann kommen die Geschwüre bei den Menschen, 6. Plage. Das ist natürlich wegen der Krankheitsübertragung auf den Menschen über diesen Wadenstecher. Diese Wadenstecher können eben Krankheiten übertragen auf den Menschen. Dann 7. Plage. Januar, Februar wird das Flachs und die Gerste durch Hagel zerstört. Dieser Hagel kann eben auftreten und Gerste und Flachs zerstören im Januar, Februar. Und dann 8. kommen die Heuschrecken, die brüten aus im Sudan und kommen dann durch den Wind nach Ägypten, je nachdem wie der Wind geht. Ob ein bisschen mehr östlich oder westlich kommt der Schwarm nach Ägypten oder kommt nach Israel. Hier kam er nach Ägypten. Das geschieht im Februar, März. Und dann der schlimme Wüstenwind, der Khamsin, der eben den Wüstensand so aufwühlen kann, dass es finster wird in Ägypten. Das fällt typischerweise auf März. Und dann kommt das Passa, bei der Erstgeburt, die geschlagen wird, Plage 10. Und das fiel auf März, April. Und so haben wir effektiv einen Zyklus vom Herbst bis zum Frühjahr. Ein halbes Jahr. Aber alles ist von Gott gewirkt. Und zwar so deutlich, dass klar wird, die Götter von Ägypten können nicht helfen. Das Nilwasser wird zu Blut. Also, wie gesagt, der Happy Gott mit dem Stierkopf kann nicht helfen. Isis, die Göttin des Nils, kann auch nicht helfen. Chnum, der Widerkopf, der Bewacher des Nils, hilft auch nicht. Tod ist der Gott der Weisheit. Auch er ist ohne Weisheit bei dieser Plage. Maat, das ist ganz wichtig, das ist die Göttin, wie gesagt, der Ordnung, der Harmonie. Sie kann in diesem Chaos nicht helfen. Dann 2. die Froschplage. Heket war eine Göttin mit Froschkopf. Sie soll die Macht haben, die Froschvermehrung zu stabilisieren, ja? Sie kann es nicht. Tod, der Gott der Weisheit, der wird jedes Mal getroffen, hat keine Weisheit mehr. Es gab viele Fischgottheiten, zum Beispiel Hatmehit, aber diese Fischgottheiten können nicht helfen gegen das Fischsterben im Strom. Auch Maat, die Göttin der Ordnung, wird in jeder Plage geschlagen. Dann kommen die Stechmücken. Der Pharao, eine Inkarnation von Re, sollte ja für das Wohl seines Volkes sorgen. Er kann hier nicht helfen. Auch Tod und Maat nicht. Das Gleiche gilt für die Hundsfliegenplage. Dann die Viehpest. All diese Götter mit Viehköpfen. Happy mit Stierkopf. Oder lokale Stiergötter. Hathor, die Kuhgöttin. Chnum, der Gott mit dem Widerkopf. Und so weiter, sie können nicht helfen. Auch Sunu, der Gott der Pest, kann nicht helfen. Und so weiter. Dann kommt 6. die Plage mit den Geschwüren an den Menschen. Sechmet, die Göttin, die Macht hat über Krankheiten, Plage und über Heilung. Sie kann nicht helfen. Isis war Göttin der Heilung, kann auch nicht helfen. Dann 7. der Hagel. Seth, der Gott des Sturms, ist offensichtlich nicht der, der den Sturm auslöst, sondern es ist der Gott Israels. Nut, die Himmelsgöttin, kann nicht helfen. Osiris, der Gott der Ernte und Fruchtbarkeit, kann nicht verhindern, dass Flachs und Gerste zerstört wird. Min, der Fruchtbarkeitsgott, auch nicht. Dann und weitere Götter. Dann achtens die Heuschrecken. Osiris war ja der Gott der Ernte und Fruchtbarkeit. Er kann nicht dagegen helfen. Und auch nicht zum Beispiel Senehem, die Gottheit, die Schutz vor Pest und Verwüstungen geben soll. Aber ganz besonders schlimm war dann neuntens die Finsternis. Denn das war der Schlag gegen die höchsten Götter Ägyptens. Also Re, der Sonnengott, konnte nicht mehr gesehen werden. Horus, der Sonnengott als Sohn des Re, auch nicht. Pharao, Inkarnation von Re, kann nicht helfen. Amun, Aton, also diese verschiedenen Aspekte der Sonne, sie können nicht helfen. Und in Ägypten wurde gesagt, wenn Ra einmal nicht mehr aufgehen würde und Licht bringt, dann ist gewissermaßen das Ende der Welt da. Darum kann man sich nicht genügend vorstellen, wie schockiert ganz Ägyptenland bei der neunten Plage war. Und dann kam die Plage der Erstgeburt, der Sohn des Pharao, der als oberster Gott auf Erden auf den Thron gehen sollte, in der Zukunft wird getötet. Und auch diese Götter des Kinderschutzes, wie ich sie aufgeführt habe, können alle nicht helfen. Und schließlich der Pharao selbst kommt im Roten Meer um. Es war also wirklich Gottes Gnade, auch im Gericht gegenüber Ägypten, um zu zeigen, wo kann der Mensch wirklich Rettung und Hilfe erwarten. Nicht in der Verehrung der Schöpfung, sondern allein in der Verehrung des Schöpfers. Und zwar ist dieser Schöpfergott nicht irgendein Gott, sondern der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Der Gott, der sich in dieser Linie über das Volk Israel geoffenbart hat und aus dieser Linie schließlich den Herrn Jesus Christus als den Retter für die Welt gebracht hat. Und aus dieser Linie wurde das Evangelium in alle 5 Kontinente gebracht in den vergangenen 2000 Jahren. Und zwar so mit einem Absolutheitsanspruch. Das ist Wahrheit. Das ist nicht irgendwie esoterisches Spielen mit irgendwelchen übersinnlichen Kräften, die man aber mal so, mal so, mal so interpretieren und umformen kann. Sondern als die klare Wahrheit, der sich der einzelne Mensch beugen muss. Entweder indem sein Herz weich wird und er umkehrt, oder sein Herz wird hart und dann gilt das Gericht. Ja.